ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und falls ihr in Jentfeld wohnt und da heute vor einem Haus Journalisten und Kamerateams gesehen habt, da geht es um einen Hamburger, der dort gewohnt hat, aber mittlerweile in Russland in Haft sitzt, weil er in Kaliningrad einen Anschlag verübt haben soll. Der Krieg gegen die Ukraine, große Weltpolitik, alles spielt in diesen Fall mit rein, bei dem die Spuren auch nach Hamburg führen. Was wir bisher dazu wissen, das tragen unsere Reporter seit heute früh zusammen und wir sprechen gleich drüber. Außerdem geht's um die Hamburger Wirtschaft bei der Weltklimakonferenz in Baku. Unsere Stadt möchte nämlich Vorreiter bleiben und eben keine Rolle rückwärts machen beim Kampf gegen den Klimawandel. Und wir schauen auf einen Gerichtsprozess gegen eine Hamburgerin. Die könnte wegen illegaler Schönheitseingriffe ins Gefängnis kommen. Jede Menge los heute am Mittwoch, den 20. November. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Auf Bildern, die russische Medien verbreiten, sieht man die Festnahme eines Hamburgers. Man sieht eine Hand, die ihn an den Haaren packt und den Kopf Richtung Kamera dreht, um dann die Aufnahme zu machen. Mit der will Russland offenbar zeigen, wir haben ihn, er ist in unserer Gewalt. Dem Hamburger wird nämlich Sabotage vorgeworfen. Er soll an einem Anschlag in Kaliningrad beteiligt gewesen sein. Finn Kessler kennt die ganze Geschichte und trägt die Informationen dazu zusammen. Finn, was genau soll der Hamburger getan haben?
Ja, also das ist jetzt alles russische Darstellung. Das hat der FSB, der russische Inlandsgeheimdienst, bekannt gegeben. Dieser 56-jährige Mann aus dem Video, den du gerade beschrieben hast, der soll im März dieses Jahres an einem Anschlag auf eine Gasverteilerstation in der russischen Exklave Kaliningrad beteiligt gewesen sein. Das sagt der FSB. Danach konnte er offenbar erfolgreich wieder ausreisen und nun kam er vor einigen Wochen wieder nach Kaliningrad und wurde bei seiner Einreise mit dem Auto von mehreren Kleinbussen gestoppt. Da gibt's auch ein Video zu, da hast du auch gerade drauf hingewiesen. Und dann wurde er eben aus diesem Auto gezerrt und festgenommen. Und bei ihm soll ein halber Liter Flüssigsprengstoff gefunden worden sein. Und das alles wohl mit dem Ziel, einen weiteren Sabotageakt in Russland zu verüben. Und den Auftrag, den soll er laut FSB von einem Ukrainer bekommen haben, der auch in Hamburg leben soll.
Was sagen denn die Behörden hier in Hamburg und das Auswärtige Amt in Berlin dazu? Da spielt ja nun wirklich Weltpolitik und auch der Angriffskrieg auf die Ukraine eine Rolle möglicherweise.
Ja, das spielt eine Rolle. Also die Behörden hier in Hamburg, die sagen da nichts zu. Die Innenbehörde, die verwies mich heute früh an das Auswärtige Amt. Und dem Auswärtigen Amt, dem ist dieser Fall natürlich bekannt. Die Sprecherin Katrin Deschauer, der war es wichtig zu betonen, dass die Festnahme nicht kürzlich stattgefunden hat, so wie russische Medien das suggerierten, sondern schon im Oktober tatsächlich passiert ist, Mitte Oktober. Und sie hat außerdem gesagt, dass das Generalkonsulat, das deutsche Generalkonsulat in St. Petersburg über diesen Fall informiert wurde und auch in engem Kontakt mit dem Festgenommenen steht. Und vielleicht zur Einordnung des Ganzen hat das Auswärtige Amt dazu noch gesagt, dass es in Russland ja eine Atmosphäre der Einschüchterung und der Angst gebe aktuell, die auch zu willkürlichen Verhaftungen von ausländischen Staatsangehörigen führen könne. Und ich erinnere da nur an einen Gefangenenaustausch, der vor einigen Monaten stattgefunden hat, wo auch beispielsweise der Tiergartenmörder ausgetauscht wurde gegen deutsche Inhaftierte.
Okay, es ist also denkbar, dass diese ganzen Vorwürfe überhaupt nicht zutreffen, die da jetzt im Raum stehen.
Das ist denkbar, das können wir von dieser Seite natürlich nicht überprüfen und die deutschen Behörden haben sich dazu auch noch nicht geäußert. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles die Darstellung der sehr autoritären Behörden in Russland.
Was ist denn bisher über diesen Hamburger, der festgenommen wurde, bekannt?
Also wir kennen seinen vollen Namen, den nennen wir hier nicht, Nikolai G. nennen wir ihn und wir konnten auch seinen Wohnort finden. Also der Mann wohnt in einem Mehrfamilienhaus in Jentfeld und seinen Namen, den findet man da auch am Klingelschild dieses Mehrfamilienhauses. Über die Hintergründe und auch sein genaues Leben und seine Beziehungen hier in der Stadt wissen wir nichts. Neben seinem Namen steht auf diesem Klingelschild auch noch der Name einer Frau, ob das seine Partnerin ist oder eine Freundin, er in einer WG lebt, das wissen wir nicht. Also das ist uns bislang noch völlig unbekannt.
Okay, da werden bestimmt noch weitere Details in den kommenden Tagen und Wochen bekannt. Vielen Dank erstmal bis hierhin zum jetzigen Stand. Danke, Finn.
Sehr gerne.
Viele schalten ja schon innerlich ab, wenn von der Weltklimakonferenz in Baku die Rede ist. Für alle, denen das Thema am Herzen liegt, sind die Aussichten ja auch eher deprimierend, nachdem Donald Trump wieder zum US-Präsidenten gewählt wurde. Also alles grau und trüb wie das Novemberwetter? Nein, die Hamburger Handelskammer sagt, wir haben keine Lust auf Pessimismus, wir halten an unseren Klimazielen und an unseren Ideen fest. Und diese Hamburger Perspektive auf das Ganze, die wurde heute in Baku bei der Weltklimakonferenz präsentiert. Balthasar Hüms kennt sich damit aus. Balthasar, welche Ideen und Konzepte haben die Hamburger da heute so vorgestellt?
Ja, die Konzepte, die die Hamburger Handelskammer da vorgestellt hat, die beruhen letztendlich auf einer Studie, die die OECD durchgeführt hat im Auftrag der Handelskammer. Das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und in der Studie ging es darum, wie die Hamburger Wirtschaft klimaneutral werden kann bis 2040. Und das sind letztendlich die Punkte, die sie auch dann heute vorgetragen haben. Zwei Ebenen, würde ich sagen. Die eine Ebene, eine strukturelle Ebene. Da geht es vor allem darum, dass sich kleinere Unternehmen, von denen gibt es wirklich viel, viel mehr, als man so denkt, dass diese kleineren und die mittleren Unternehmen zusammenarbeiten, gemeinsame Strukturen nutzen, Infrastruktur nutzen, Wissen nutzen, weil die können natürlich, haben keine riesige Innovationsabteilung, jedes dieser kleinen Unternehmen. Das ist diese strukturelle Ebene. Und dann gibt es noch eine Reihe von konkreten Maßnahmen, die man sich in Hamburg sehr gut vorstellen kann, die man in Hamburg angeht. Die LKWs, die durch den Hafen fahren, Container vom Terminal 1 zum Terminal 2 bringen, dass die elektrisch fahren in Zukunft. Das produzierende Gewerbe gibt es in Hamburg ja auch viel, Industrie und so weiter rund um den Hafen, dass die mehr recyceln, dass der Hamburger Hafen zum Wasserstoff-Importhafen wird. Das sind solche Dinge. Und ein riesengroßes Pfund, mit dem Hamburg da wuchern kann, ist der Standortvorteil durch die Windkraft, die es hier rings um unsere Stadt überall gibt. Grüner Strom en masse sozusagen.
Okay, das hört sich erstmal alles super an, aber es gibt ja auch in Hamburg selbst Stimmen, die Zweifel haben, ob das überhaupt alles noch Sinn macht, an diesen Klimazielen festzuhalten, die relativ ehrgeizig sind, wenn die Konkurrenz da drauf komplett pfeift, zum Beispiel in den USA.
Ja, diese Stimmen gibt's und die hört man aber von der Handelskammer so in diesem Kontext überhaupt nicht. Da verfolgt man das folgende Modell. Man sagt, die Unternehmen, die jetzt früh investieren, die also die ersten am Markt sind mit der neuen Technologie, die am Ende gebraucht werden wird, die sind auch die ersten, die Geld verdienen können. Die sind die ersten am Markt, können gleich ihre Marktanteile sichern sozusagen und sind die, die davon profitieren. Das ist so die Lesart der Handelskammer und dieses die Politik, die auch weiterverfolgt. Aber was aus Sicht der Handelskammer auch klar ist, dass das jetzt nicht einfach von alleine geht. Die Politik spielt da eine super wichtige Rolle aus Sicht der Handelskammer. Wir hören da mal rein, was Malte Heine, der Geschäftsführer der Hamburger Handelskammer, heute im Panel gesagt hat.
You know, what we keep claiming towards the government is, please take care of the framework, take care of competitive and green energy prices and please provide good infrastructure and leave the rest to us.
Genau, also er sagt so ungefähr, also wir sagen unserer Regierung, sprich dem Senat in Hamburg, ne, kümmert euch bitte um die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft, also wettbewerbsfähige Preise bei der grünen Energie, beim grünen Strom und eine leistungsfähige Infrastruktur, die in Ordnung ist, und zur Hölle lasst den Rest uns machen. Übersetzt heißt das weniger Regulierung, weniger in der Richtung, aber man fordert auch schon Geld vom Senat, als Beispiel 1 Milliarde Euro fordert die Hamburger Wirtschaft für Innovationsprojekte. Also ganz soll der Staat nicht außen vor bleiben, aber eben weniger Regeln aufstellen.
Verstehe. Und da gehen ja auch eine Menge Forderungen in Richtung Bundesregierung, wo wir aber abwarten müssen, wie sich das in Zukunft gestaltet. Gerade bei den Energiepreisen ist das ja wichtig. Nun läuft ja aber auch in Hamburg nicht alles rund in Sachen Klimaschutz. Das klingt ja so, dass sich die Hamburger Wirtschaft da auch so ein bisschen als Vorbild hinstellt. Du hast mit Experten gesprochen. Wie sehen die das? Taugt Hamburg überhaupt als Vorbild?
Grundsätzlich schon, kann man das schon sagen. Ich habe gesprochen mit Daniela Jakob, sie ist Vorsitzende vom Hamburger Klimabeirat. Eben kurz zum Klimabeirat, der ist unabhängig, wird vom Senat eingesetzt. In dem Kontext steht er schon, ist aber unabhängig, sind also alles Menschen, die in wichtigen Organisationen, in Verbänden arbeiten. Und mit Daniela Jakob, der Vorsitzenden, habe ich heute gesprochen und die sagt, letztendlich sind die Ausgangsvoraussetzungen, die Startbedingungen für uns in Hamburg, um hier Vorbild zu werden, verdammt gut. Und es gehen auch alle in die richtige Richtung. Das ist so die der Kern und es ist möglich, dass Hamburg auch da Vorbild werden kann. Aber was sie sich wünscht und was sie fordert, ist so ein bisschen mehr Mut von der Wirtschaft, von der Hamburger Wirtschaft, vom Senat, also die Dinge anzupacken und auch einfach mal zu machen. Da geht dann auch nicht alles, funktioniert nicht alles, dann fördert man als Beispiel, sag ich jetzt mal, eine Technologie, bei der sich am Ende rausstellt, die will keiner haben, die funktioniert nicht. Nach dem Motto, so what, wir müssen aber einfach mal ausprobieren und nach vorne gehen und machen. Das ist so der Ansatz, aber tatsächlich die Bedingungen hier in Hamburg, damit wir am Ende die Führenden sein können, sozusagen die Ersten sein können, die scheinen gar nicht schlecht zu sein.
Immerhin scheinen in dem trüben Novemberwetter doch ein paar Mutmacher unterwegs zu sein. Vielen Dank, Balthasar, für die Einblicke da.
Gerne.
Einmal Lippen aufspritzen, 200 Euro. Na, dieses Angebot hat eine Frau aus Ostdorf in ihrem Beauty-Salon in Hamburg gemacht. Und was soll ich sagen, das Geschäft lief richtig gut. Das Problem dabei war nur, die Frau war dafür überhaupt nicht ausgebildet. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner kennt diesen Fall ganz genau. Elke, die Frau ist ja mittlerweile zum zweiten Mal vor Gericht wegen dieser Sache. Beim ersten Mal gab es eine Bewährungsstrafe. Die Staatsanwaltschaft will aber, dass sie ins Gefängnis kommt. Warum?
Na, also zum einen, weil es um wirklich sehr viele Fälle geht. Sie ist verurteilt worden in 46 Fällen. Und dann aber auch deswegen, weil die Frau so ein bisschen, muss man wirklich sagen, eine Wiederholungstäterin ist. Also es ist schon relativ früh aufgefallen, dass sie das macht ohne Ausbildung. Sie hat angefangen bei sich zu Hause. Sie wohnt noch mit ihrer Mutter zusammen und ihrem eigenen kleinen Sohn. In ihrem alten Kinderzimmer sozusagen hat sie angefangen mit diesen Unterspritzungen. Das wurde dann irgendwie öffentlich. Das Gesundheitsamt ist aufmerksam geworden, hat sie verwarnt, hat gesagt, halt, stopp, du darfst es nicht. Was hat sie getan? Sie hat weitergemacht. Nicht nur in ihrem Kinderzimmer, sondern sie hat auch noch ein Beauty-Studio, wie sie es nennt, angemietet in Ottensen, einem Teil von Altona, und da hat sie munter damit weitergemacht. Und da sagt halt die Staatsanwältin, viele Fälle, unbelehrbar, die Frau gehört in den Knast.
Mhm. Und was hat sie selbst zu den Vorwürfen gesagt? Tut es ihr irgendwie leid? Dann offenbar nicht.
Doch inzwischen tut es ihr leid. Sie will natürlich auf gar keinen Fall ins Gefängnis. Und da kämpft sie halt irgendwie sehr drum, dass das nicht passiert. Sie sagt, dass ihr mittlerweile klar ist, dass das falsch war, dass sie damals aber die ganzen Folgen, die es haben würde, gar nicht abgesehen hat, dass sie nur im Moment gelebt hat. Und dann erzählt sie sehr viel von ihrer persönlichen Situation. Das tut sie auch, weil sie halt auf keinen Fall ins Gefängnis will. Also sie hat einen kleinen Sohn, ist alleinerziehend, lebt mit dem bei der Mutter. Die Mutter ist wohl auch auf ihre Unterstützung angewiesen, sagt sie. Und sie argumentiert sehr mit ihrer Situation. Ihr Anwalt wiederum, der argumentiert rechtlich. Der sagt, naja, es sei doch so, dass die Frauen, die von ihr behandelt wurden, doch wussten, dass sie gar nicht qualifiziert ist. Sie hätten das sozusagen sehenden Auges gemacht. Und deswegen sei das doch nur ein minderschwerer Fall. Also er will, dass die Strafe niedriger wird. Die Staatsanwaltschaft will aber, wie gesagt, eine Gefängnisstrafe.
Entscheiden tut ja am Ende das Gericht. Wie schätzt du das ein? Nachdem du heute da warst, könnte es tatsächlich sein, dass die Frau dafür ins Gefängnis muss?
Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Also der Vorsitzende Richter hat heute so eine vorläufige rechtliche Einschätzung gegeben, die er natürlich erstmal nur aufgrund der Aktenlage hat. Und da hat er gesagt, naja, also die Strafe, die sie vom Amtsgericht bekommen hat, Bewährung, sei doch echt wahnsinnig mild. Er hat gesagt, das waren sehr, sehr viele Fälle und rein rechnerisch käme man eigentlich auf eine höhere Strafe. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jetzt ist es so, es gab ja diese rechtliche Argumentation des Anwalts und das Gericht wird das auch rechtlich nochmal die ein oder andere Entscheidung der obersten Gerichte nachlesen. Und dann geht die Sache von vorne los und dann wird halt geguckt, auch was sagen die ganzen Kundinnen. Haben sie jetzt gewusst, dass die Frau nicht ausgebildet war oder haben sie es nicht gewusst?
Welche Folgen hatte das denn für die Kundinnen, wenn sie sich die Lippen haben aufspritzen lassen dort?
Also bei manchen ist es gut gegangen, aber bei manchen auch nicht. Also viele hatten Schmerzen. Die Angeklagte hat sie auch meistens gar nicht betäubt, wenn das gemacht wurde, sondern einfach die Spritze so da reingesetzt. Es hat wehgetan bei der Behandlung. Manche hatten danach Schmerzen und bei manchen ist es aber auch richtig schief gegangen. Die hatten dann schiefe Lippen, dicke Lippen, Knubbel und sahen einfach furchtbar aus.
Oh, man kann es nicht lebhaft vorstellen. Wie ist das eigentlich generell? Wer darf so etwas machen, die Lippen aufspritzen?
Das hängt von der Ausbildung ab. Das dürfen alle Leute machen, die eine medizinische Grundausbildung haben, also Ärztinnen und Ärzte. Auch übrigens unabhängig von der Fachrichtung. Also selbst wenn du jetzt Kinderarzt wärst, dürftest du es auch machen. Also medizinische Ausbildung, deswegen auch Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Die haben nämlich gelernt, Spritzen zu setzen. Die dürfen keinen Botox spritzen. Botox gilt als Medikament, das dürfen sie nicht. Aber Hyaluronsäure, was wohl meistens in den Lippen landet, das dürfen Heilpraktiker. Aber reine Kosmetikerinnen, die dürfen das nicht. Und unsere Angeklagte ist nicht mal mehr Kosmetikerin.
Sehr spannender Fall. Und wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann hört doch mal rein in Elke Spanners Podcast Gerichtssaal 237. Da erzählt unsere Gerichtsreporterin immer noch viel mehr von diesen Fällen. Den Podcast gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Und wenn ihr mögt, dann gibt's eine frische Folge Hamburg heute morgen schon wieder. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.